D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Ich denke ja immer, ich mache so wenig auf Twitter. Also, ich könnte da viel mehr machen im Vergleich zum anderen, aber das stimmt gar nicht. Ich habe vorhin gefühlte 10 Minuten hier vorm Rechner gesessen und gescrollt und gescrollt und gescrollt in meiner Timeline bei Twitter, weil ich meinen ersten Tweet gesucht habe. Und irgendwann war ich dann mal am Ende angelangt von meiner Timeline und habe ihn tatsächlich gesehen. Meinen ersten Tweet aus dem Jahr 2009, am 12. Oktober, habe ich geschrieben auf Twitter, Pünktchen, 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 oder wie oder was? Fragezeichen. Ja, das war's leider schon. Mein erster Tweet. Wie ihr merkt, 2009, ich war also nicht direkt am Start, als es losgegangen ist, aber heute vor 10 Jahren, da ging's los bei Twitter, da gab's den ersten Tweet überhaupt. Und zwar vom Twitter-Chef Jack Dorsey. Am 21. März 2006 hat er geschrieben, just setting up my Twitter. In diesem Sinne, just setting up the Redaktionskonferenz am Montagabend. Schönen guten Abend, ich bin Sonja Meschkat.
D-Radio Wissen.
Und jetzt hört ihr hoffentlich, wartet mal, hier, hört mal. Hört ihr das? Dieses. Und jetzt. Könnt ihr es hören? Ah, ist vielleicht zu leise. Also, was ich hier gerade mache, ich fahre meinen Tisch im Studio rauf und runter und runter und wieder rauf und rauf und wieder runter. Das ist ganz schön, denn das ist gut für meinen Rücken, ja. Vielen Dank, liebes D-Radio Wissen, dass ihr so an mich denkt. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit sitzen hier beim Arbeiten, wenn ich das nicht mehr möchte. Und wir wissen natürlich alle schon längst, sitzen ist das neue Rauchen. Und deswegen denken viele Menschen auch hier bei uns in der Redaktion, stehen beim Arbeiten ist viel, viel besser. Ja. Denkst du, ne? Es gibt eine Metastudie, die hat 20 Untersuchungen zu diesem Thema, also stehen am Arbeitsplatz, ausgewertet. Und das Ergebnis ist, es gibt keinen Beweis oder Beleg dafür, dass Stehen wirklich gesünder ist. Lars Adolf von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist Arbeitswissenschaftler und er kann das ein bisschen für uns einschätzen, was das nun bedeutet und wie wir uns nun am besten positionieren, wenn wir schon den ganzen Tag sitzen müssen im Büro oder sonst wo vorm Schreibtisch. Herr Adolf, also unterm Strich, beim Arbeiten stehen ist auch nicht besser als sitzen?
So kann man das sagen. Das, was schlecht ist, ist das Statische. Also der Mangel an Bewegung ist das große Risiko bei der Büroarbeit. Und einen Bewegungsmangel kann man auch am Steharbeitsplatz haben. Das statische Stehen ist auch schon lange bekannt als gesundheitliches Risiko. Da geht es dann nicht nur um Rückenbeschwerden, sondern beispielsweise auch um die Belastung des Kreislaufsystems. Wenn man wirklich nur stehen muss, dann fällt die Venenpumpe in den Beinen aus. Und somit ist das Kreislaufsystem stärker belastet mit dem Rücktransport des venösen Blutes zum Herzen. Dafür braucht man die Venenpumpe, dafür muss man die Muskeln bewegen, dafür muss man umhergehen beispielsweise oder sich gezielt bewegen, damit es funktioniert. Das heißt, statisches Stehen ist auch nicht gesund. Statisches Sitzen auch nicht.
Also statisches Stehen, darunter verstehen Sie, wenn man immer nur in ein und derselben Position jetzt eben am Schreibtisch stehen bleiben würde, genauso wie das Sitzen. Das heißt, wenn ich schon stehe, dann wäre es besser, ich würde mich auch ein bisschen bewegen, mal von einem Bein aufs andere. Oder was ist so Ihr Vorschlag, Ihr Tipp?
Das Gewicht verlagern, ein paar Schritte gehen, sich überhaupt angewöhnen, sich im Büro mehr zu bewegen. Das ist eine Grundregel. Es kann auch hilfreich sein, eine Fußstütze bei Steharbeitsplätzen zur Verfügung zu haben. Denn manche Menschen neigen auch verstärkt dazu, ins Hohlkreuz zu fallen. Dann hebt man ein Bein, stellt man ab, man kennt es vielleicht vom Kneipentresen, da gibt es oft im unteren Bereich so eine Fußstütze. In Büros sind sie leider noch nicht so verbreitet, aber wenn man dann ein Bein etwas erhöht stellt, merkt man sehr schnell, dass sich die Beckenstellung verändert. Und das kann auch hilfreich sein für Menschen, die beim Stehen leicht ins Hohlkreuz fallen.
Und wie wäre es, wenn ich mich dann immer so ein bisschen abwechsle? Also mal eine halbe Stunde stehen, halbe Stunde sitzen, wäre das auch gut?
Also die Abwechslung ist überhaupt das richtige Rezept. der Haltungswechsel und am besten wäre es, ständig irgendwie in Bewegung zu sein. Also auch beim Sitzen oft die Körperhaltung zu wechseln. Nicht das gerade Sitzen ist die Regel, sondern eigentlich ist die beste Sitzhaltung stets die nächste Sitzhaltung. Das, was man vielleicht in den Anstandsregeln nicht so sehr mag, das Lümmeln auf dem Sitz, ist ergonomisch durchaus immer mal sinnvoll. Also der Körper hat ein Bedürfnis danach, sich immer mal anders zu lagern, dem soll man ruhig nachgeben.
Also ich kann mich ruhig auch mal so ein bisschen rum- und reinflätzen in den
Sessel.
Durchaus.
Ja? Strecken tut gut. Im Prinzip wäre es auch gut, gelegentlich mal die Füße hochzulegen. Also den Aspekt, den ich vorhin ansprach, die
Sehnenpunkte. Das macht mein Chef immer. Das ist kein Witz, Herr Adolf. Ich sehe den ab und zu mal. Der hat so ein gläsernes Büro und dann hat er manchmal schön die Füße auf dem Schreibtisch. Und ja. Ich denke, der hat schon wieder nichts zu tun.
Ja.
Aber eigentlich macht er was Gutes für seinen Rücken, oder wie?
Sagen wir mal, zunächst für seine Venenpumpe tut er was Gutes. Auch die Haltung ist auch für die Wirbelsäule, für die Bandscheiben in der Regel eine entlastende, diese Haltung. Aber es ist schon richtig, sozial ist sie nicht so leicht zu akzeptieren, vor allen Dingen nicht im Großraumbüro. Aber da gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, Sitzhaltung zu variieren.
Ich kenne auch so einen Trick, dass man den Drucker möglichst weit wegstellt, damit die Mitarbeiter dann auch immer einen Grund haben, aufzustehen und sich mal zu bewegen, um das Papier aus dem Drucker zu holen.
Ja, das klingt zwar irgendwie auch unliebsam, dass man da sozusagen zum Laufen gezwungen wird, aber man muss sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man ist es eigentlich gewohnt, am Schreibtisch zu sitzen und es ist die große Kunst, diese Gewohnheiten zu durchbrechen und sich ganz grundsätzlich mehr zu bewegen. Und da kann es auch sinnvoll sein, wenn man durchaus mal eine längere Strecke zum Drucker laufen muss oder auch wenn ein Aktenlager nicht direkt nebenan ist, muss man sich darüber nicht ärgern, sondern im Grunde ist es wünschenswert, möglichst viel Bewegung in den Alltag hineinzubringen. Also das dynamische Sitzen, dass man die Sitzhaltung wechselt, das ist auch nicht ausreichend, um über den Tag genügend Bewegung zu bekommen. Es gehören noch mehr Dinge dazu, wie dass man die Treppe dem Aufzug gegenüber bevorzugt, dass man vielleicht auch auf dem Parkplatz nicht immer nach dem kürzesten Fußweg sucht, sondern auch mal bewusst sagen kann, gut, ich gehe ein Stückchen weiter oder ich gehe auch in der Mittagspause ein Stückchen weiter. All diese Aspekte, wo man richtig mal ins Gehen und ins Bewegen kommt, sind sehr wertvoll bei dem Bewegungsmangel des typischen Büroarbeiters.
Also wir merken uns, nur sitzen oder nur stehen, wenn ihr im Büro arbeitet oder bei euch zu Hause am Schreibtisch, irgendwie an der Hausarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer, verschafft euch ein bisschen mehr Abwechslung, also mal stehen, mal laufen, zwischendurch im Block Kaffee holen, wieder weiterarbeiten oder im Büro mal doch zum Drucker laufen oder in die Kantine. Ist besser für euren Rücken. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich stehe nämlich gerade hier am Tisch und gleich setze ich mich hin. Es hat ordentlich geschüttet, aber das war Barack Obama offenbar egal. Er ist gestern trotzdem mit Regenschirm über und auch durch die Pfützen der verregneten Hauptstadt Havanna gelaufen, zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern. Zum ersten Mal seit 88 Jahren besucht ein amerikanischer Präsident wieder Kuba. Das wird nicht nur als symbolischer, sondern auch als historischer Schritt bewertet, seitdem die beiden Länder sich langsam wieder annähern. Gestern also Sightseeing, heute trifft Barack Obama dann auf Präsident Raúl Castro. Unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann begleitet diese Reise und ist gerade mitten im Pressezentrum in Havanna. Anne, über was sprechen die beiden? Ist da schon irgendwas durchgesickert? Ist da schon irgendwas bekannt, was du verraten kannst?
Die beiden sitzen immer noch zusammen und die Journalisten warten gespannt darauf, wie lange das noch dauern wird. Das war eigentlich eine Begegnung, die für viel kürzer geplant war, aber offensichtlich haben die beiden sich eine ganze Menge zu erzählen. Es ist ja auch wirklich viel Zeit vergangen, seit ein US-amerikanischer Präsident zuletzt auf Kuba war. Also es ist insofern kein Wunder und ich glaube auch, die beiden sind sich eigentlich so ganz sympathisch. Da stimmt die Chemie, das hat man schon gesehen, wenn die sich sonst auf internationalem Parkett begegnet sind, die ersten beiden Male. Und ja, nun machen sie offensichtlich kräftig Gebrauch davon, dass sie endlich unter vier Augen miteinander reden können. Später werden dann noch Delegationen dazustoßen und am Ende des Ganzen gibt es eine Pressekonferenz.
Gut, aber richtig detailliert, über was Sie gesprochen haben, das ist noch nicht raus, ne?
Das ist völlig unbekannt und ich denke, wir werden uns gedulden müssen bis zu der Pressekonferenz und hoffen, dass uns die beiden dann auch verraten, worüber sie gesprochen haben. Also im Vorfeld war schon bekannt, was Raúl Castro ansprechen möchte, das ist eigentlich immer das Gleiche. Das sind die beiden Hauptforderungen der Kubaner, zum einen die Rückgabe der US-Militärbasis Guantanamo und das andere die Aufhebung des Embargos, das schon seit mehr als einem halben Jahrhundert gilt. Und die US-Amerikaner ihrerseits haben klargemacht, dass sie das heikle Thema der Menschenrechte in Kuba ansprechen möchten.
Ich würde ganz gerne noch mal bei Guantanamo bleiben, denn das ist ja ein Ort, den Obama bei seiner Reise nach Kuba aussparen wird. Und das stößt auch auf Kritik, ja eben auch bei den Kubanern. Warum macht Obama darum einen Bogen um Guantanamo?
Also ich denke, zum einen macht er einen Bogen darum, die Kubaner werden kein großes Interesse daran gehabt haben, dass er diesen Ort besucht. Das ist einfach ihnen ein riesengroßer Dorn im Auge, schon seit Jahrzehnten. Sie fordern, wie gesagt, diese Rückgabe. Und ich denke, thematisch macht er einen Bogen darum, weil er genau weiß, dass ihm da die Hände gebunden sind. Er kann jetzt nicht einfach hingehen und diese US-Militärbasis, dieses Gelände zurückgeben, diesen Pachtvertrag sozusagen aufkündigen. Das hoffen natürlich viele Kubaner. Das ist auch etwas, was nicht nur eine politische Forderung der kommunistischen Partei und Staatsführung ist, sondern was auch tatsächlich so in gewisser Weise den Nationalstolz eines jeden Kubaners verletzt. Und alle fragen sich, warum dieses Fleckchen Erde da immer noch in US-amerikanischer Hand ist. Aber ich denke, so oder so wird das Thema zur Sprache kommen, weil, wie gesagt, die Kubaner, für die ist es eine Hauptforderung, diese Rückgabe.
Warum will denn Kuba überhaupt, dass die USA Guantanamo eben an Kuba zurückgeben? Beziehungsweise warum wollen die USA das nicht? Was sind die Gründe dafür?
Also Kuba sagt ganz klar, das, was hier geschieht, ist illegal. Im Rahmen des Platt Amendments im Jahr 1903 haben sich die USA also eine Art Invasionsrecht auf Kuba herausgenommen und im Zuge dessen entstand dann die Besetzung dieses Territoriums und der damalige Pachtvertrag. Aus diesem Pachtvertrag, der ursprünglich mal zeitlich befristet war, wurde dann ein unbefristeter Pacht- oder Mietvertrag, wie auch immer man das nennen will, und kubanische Staatsrechtler sagen dazu natürlich ganz klar, sowas gibt es nicht, denn jedem Eigentümer muss vorbehalten sein, seine Mietsache sozusagen zurückzufordern. Das gilt aber für die Kubaner nun aus US-amerikanischer Sicht nicht.
Also im Endeffekt dann die Pacht aufzuheben, ne?
Genau, die Pacht aufzuheben, zumal, muss man auch dazu sagen, die Kubaner diese Miete, die die USA bezahlen, eine lächerlich geringe Miete, nur ein einziges Mal angenommen haben. Und das war wohl auch mehr versehentlich im Jahr 1959, direkt nach der Revolution, als der US-amerikanische Scheck aus Washington eintraf und man den dann eingelöst hat. Das ist einmal passiert und darauf berufen sich die US-Amerikaner und sagen, gut, er wurde einmal eingelöst und insofern habt ihr diese Miete, diesen Pachtvertrag akzeptiert.
Ist es vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz, was Obama da betreibt, wenn er eben genau dieses Thema ausspart?
Ich denke ja, weil er natürlich dieses Thema nicht so einfach durchbringen kann in den USA. Also ich denke, jedes Land der Welt verzichtet nicht so einfach auf Territorium, das es irgendwo auf der Welt hat. Und nachdem er nun sowieso schon sehr, sehr viel Kritik bekommt in den USA wegen der Annäherung an Kuba, weil einige in den USA finden, diese Annäherung festige das kommunistische System, das man doch eigentlich jahrzehntelang bekämpft hat, glaube ich, ist es für ihn ganz, ganz schwierig, jetzt auch noch solche Anstrengungen zu unternehmen, wie die US-Militärbasis, dieses Territorium an Kuba zurückzugeben. Das wäre für ihn innenpolitisch sicherlich sehr schwierig.
Welches Ziel hat der Besuch von Obama, wenn es jetzt schon nicht um Guantanamo geht?
Es geht darum, eine Eiszeit zu beenden, endlich das Ende des Kalten Krieges zu markieren durch Taten, dass man sich endlich kennenlernt, dass man sich endlich näher kommt und mit diesem Anachronismus aufräumt, dass man Beziehungen knüpft und die vertieft.
Anne-Kathrin Mellmann über den Besuch von Barack Obama in Kuba, auf Kuba. Zum ersten Mal seit 88 Jahren besucht ja ein amerikanischer Präsident wieder Kuba. Gestern also Sightseeing, heute dann das Treffen mit Raúl Castro. Was die beiden genau besprochen haben, werden wir dann im Laufe des Abends erfahren. So, und jetzt ist mein Lieblings-D-Radio-Wissen-Kollege, ich schleime ein bisschen rum, Pascal, macht ja nichts aus, ne? Pascal Fischer bei mir. Und zwar bringst du immer schöne Nachrichten mit, die du so aufgabelst hier und da. Und zwar ungläubige Begeisterungsstürme hat das heute schon bei uns hervorgerufen, hier in der D-Radio-Wissen-Redaktion, als wir gehört haben, ICQ ist wieder da. Kurze Nachhilfe, lieber Pascal, was war das nochmal?
Das war dieses Chat-Tool, das viele genau so im Ohr hatten.
Oh Gott. Oh Gott, das war so schlimm.
Ja, irgendwann nervte das, ne? Aber das war lange Zeit der Messenger. Gerade um die Jahrtausendwende, fix und kurz Sprüche klopfen, das ging da ganz gut. Der MSN-Messenger oder AOLs AIM, die hechelten da echt hinterher. Dann kamen auch noch Skype, Videochat, Voice-over, IP als Trends. Und bei ICQ, ja, da verschlief man dann fast auch noch die Smartphone-Ära komplett. Man wurde von Mail.ru aufgekauft 2010 und ICQ dümpelte aber irgendwie immer noch vor sich hin.
Ja, bis jetzt. Und was kommt jetzt?
Na, jetzt kommt eine neue Desktop-Version für Windows und iOS, aber auch für Smartphones natürlich mit iOS, Windows Phone oder Android-Betriebssystem. Endlich alles mit Videochat, Dateien bis 4 GB kannst du verschicken. Ist also wirklich gigantisch, ne? Das kostenlose.
Das ist schon viel, gell?
Ja, total. Ne? Also ja. WeTransfer kostenlos, kommt nur auf 2 GB und WhatsApp erstmal nur so 16 MB. Gerade bei Videos sind das ja oft nur Sekunden oder du komprimierst das runter und dann ja sitzt ein paar Minuten, aber viel zu niedrig aufgelöst. Mhm. ICQ soll auch noch einen Gruppenchat haben, Videotelefonie, alles auf mehreren Geräten natürlich verteilt, inklusive Synchronisierung. Und damit wir uns alle wohlfühlen, wieder heim auf dem Smartphone, Emojis und Sticker. Also, ein digitaler Greis kommt aus dem Jungbrunnen gestiegen und traut sich in den Zehnkampf.
Aber eins müssen wir noch klären, Pascal. Dieses Ding hier, ne? Hör nochmal. Kommt das auch zurück oder bleibt uns das erspart? Weißt du das?
Ich hoffe das.
Ich hoffe das auch. Vielen Dank an dich. Mal gucken, wie das so wird mit dem neuen ICQ. Wir sind gespannt. Und wenn ihr demnächst wieder dieses Oh-Oh hört, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was beim Nachbarn passiert ist. Habt ihr schon die Koffer gepackt? In den meisten Bundesländern sind ja schon Osterferien. Also, was macht man da? Koffer auf, ganz genau, Klamotten rein, Koffer zu und ab zum Flughafen. Und dann schön Kohle abdrücken fürs Gepäck. Denn viele Airlines haben innerhalb Europas das kostenlose sogenannte Aufgabegepäck ja gestrichen. Also ihr müsst ordentlich latzen für euer Gepäck. Frage ist, was machen wir jetzt? Genau, der schlaue Fuchs, der packt einfach nur noch Handgepäck, denn das dürft ihr nach wie vor für Umme mitnehmen. Ja, was sollte denn da auf jeden Fall dabei sein im Handgepäck und was könnt ihr auf jeden Fall zu Hause lassen? Hört mal unserer Reporterin Anna Kuhn zu, die weiß das nämlich. Ba-ba-da-ba-da-ba. 55 mal 40 mal 20 Zentimeter. Das sind die Maße, in die meine nächsten zwei Wochen passen müssen. So sind die Beschränkungen fürs Handgepäck bei den meisten Airlines. Und für meinen Urlaub in Südfrankreich muss das reichen. Das Wetter vor Ort habe ich schon gecheckt. Trocken und bis zu 20 Grad. Als erstes wandern deshalb Flipflops und ein paar Ballerinas in den Koffer. Weiter geht's mit den Klamotten. Und da hole ich mir Hilfe von der Expertin. Yvonne Zagermann vom Reiseblog Just Travelers. Sie rät mir.
Meine Erfahrung hat wirklich gezeigt, man nimmt immer zu viel mit. Weil man letztendlich dann doch immer nur seine Lieblingssachen anzieht, was ja im Endeffekt zu Hause ja auch nicht so viel anders ist. Man hat einfach so ein paar Sachen, die zieht man immer gerne an und die sollte man einfach mit in Urlaub nehmen.
Also nur das Schönste einpacken. Aber wie viel davon? Ich gucke mich ein bisschen im Netz um und finde Unmengen an Packlisten. Die Minimalista-Packliste, die Maximalista-Packliste, die Essentials, das Wichtigste, die Basics. Ich kombiniere verschiedene Packlisten und komme am Ende auf 14 Kleidungsstücke. Exklusive Unterwäsche und Socken. 5 T-Shirts, je nach Geschmack und Wetter lang- oder kurzärmlich. Eine lange Hose, eine kurze Hose, eine Leggings und ein Rock. 2 Kleider, eine Strickjacke, ein Pulli, eine Jacke und ein Bikini. Damit kommt man mindestens eine Woche weit und danach kann ich waschen. Yvonne Zagermann hat noch einen weiteren Tipp.
Was ich halt immer wirklich gut finde, ist halt entweder ein großes Tuch oder ein großer Schal, weil das einfach so zu allem irgendwie passt und man immer das irgendwie nutzen kann. Sei es ist mal irgendwie kalt, dann kann man das eben als Schal nutzen oder auch als Decke oder man kann es mal als Strandkleid nehmen, also je nachdem, wie der Schal dann eben so aussieht.
Okay, der Inhalt des Koffers steht also weitgehend. Jetzt geht's an die Packtechnik. Falten, Rollen oder Schichten?
Die meisten Blogger und Reisenden schwören aufs platzsparende Rollen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Jacke oder irgendwas habe, was genau die Breite vom Koffer ist, dann rolle ich die unten rein. Dann kommen zum Beispiel zwei nebeneinander Lagen von T-Shirts, so dass man halt wirklich den ganzen Raum nutzen kann. Und dann eben gerne mal irgendwie so Sachen wie noch ein Tuch oder eben Unterwäsche oder Socken wirklich so an die Ränder dann einfach hinzwängen.
Wer immer noch zu wenig Platz hat, kann auch mal Folgendes ausprobieren.
Und was ich auch öfters mal mache, sind so Vakuumpacks, wo man dann wirklich so die Klamotten irgendwie so eben in so Tüten packen kann. Und dadurch spart man sich eben auch nochmal sehr viel Platz.
Die Vakuumsäcke gibt's schon ab 2-3 Euro im Drogeriemarkt und die sind einfach mit dem Staubsauger zu bedienen. Kleidung in den Sack stecken, Ventil aufschrauben, Staubsaugerrohr dranhalten und Luft absaugen. So, die Klamotten sind im Koffer, jetzt noch die Hygieneartikel. Ein Shampoo, ein Duschgel, alles natürlich in 100 Milliliter Flaschen wegen der Bestimmungen fürs Handgepäck. Ein bisschen Make-up und...
Wenn man irgendwo hinfährt, wo die Sonne scheint, macht es Sinn, erstmal Sonnencreme mitzunehmen. Weil zum einen hat man vielleicht nicht sofort Zeit, sich Sonnencreme zu besorgen. Zweitens sind die vor Ort meistens sehr viel teurer als zu Hause.
Damit das Zeug im Koffer nicht ausläuft, hat das Netz noch einen weiteren Lifehack parat. Deckel abschrauben, Frischhaltefolie über den Verschluss ziehen und Deckel wieder draufschrauben. Dicht. Langsam bin ich aber auch an der Gewichtsgrenze von 8 Kilogramm angelangt. Yvonne Zagermann weiß aber, was ich noch rausschmeißen kann.
Ein Föhn kann man definitiv zu Hause lassen. Entweder es ist warm genug, dass die Haare so trocknen, oder es gibt eigentlich wirklich in fast jedem Hotel einen Föhn auch auf dem Zimmer, oder dann kann man zur Not an der Rezeption mal nachfragen. Reiseföhns sind für mich wirklich völlig überbewertet.
Dafür packe ich auf jeden Fall noch ein Ladegerät fürs Handy und Ohrstöpsel. Kreditkarte und Perso auch noch dazu? Sonnenbrille auf die Nase, Koffer zu. Auf geht's.
Anna Kohn über das perfekte Handgepäck. Und wenn ihr euch nicht alle 14 Teile merken konntet, ihr könnt die Packliste bei uns auf der Seite unter deradiowissen.de selbstverständlich nochmal nachlesen. Ja, heute treffen tatsächlich zwei denkwürdige Tage zusammen. Einmal ein Jubiläum und dann noch ein Welttag. 10 Jahre Twitter, das habt ihr ja schon mitbekommen. Und dann ist eben heute auch noch Welttag der Poesie. Beides geht übrigens wunderbar zusammen, nämlich in Twitteratur, also Literatur auf der Plattform, oder Twirik, also im engeren Sinne Lyrik. Jetzt sind 140 Zeichen natürlich nicht ganz so viel Platz. Wir fragen uns, hat die Kunst da überhaupt genug Platz, um unser Herz zu öffnen? Und wie gut und knackig ist diese Twitteratur, beziehungsweise kann die Twirik sein? Ist das noch Outsider oder vielleicht schon Establishment? Pascal Fischer, Welttag der Poesie. Wie läuft das denn so heute auf Twitter?
Ja, unter Hashtags wie Poesie oder Welttag der Poesie, so, naja, mal gibt's einfach nur die Ankündigung, aber auch Minigedichte. Der famose Linguist und Sprachliebhaber Anatol Stefanovic, der ulkt zum Beispiel rum: Am Welttag der Poesie dichte ich nie.
Ey.
Yo. Existenzialistisch und freier in der Form wird's bei World Wide Rabbit: Arbeit, Arbeit, immer Arbeit, dann beißen wir ins Gras.
Oh, darüber muss ich nachdenken. Das nehme ich heute Abend mit. Also erschöpft sich die Twitteratur oder Twirik denn darin schon, so ein bisschen dichten, extrem kurz, aber eben im Netz? Oder ist das mehr?
Ja, naja, also Kurzgedichtformen wie der japanische Haiku oder englische Limericks, die zeigen ja, also echte Kunst, die lebt mit dieser extremen Begrenzung und wird dadurch auch oft erst genial. Also komprimiert wurde natürlich schon immer. Heinrich Heine zum Beispiel schrieb mal über einen Wandertag: große Steine, müde Beine, saure Weine, Aussicht keine.
Finde ich gut.
Ja, jetzt das online wäre natürlich irgendwie ziemlich langweilig, einfach nur das Medium gewechselt. Und ähnlich ging das auch als erster Hype so los, einige Jahre nach dem Twitter-Start. Kurzversionen von Werken der Weltliteratur gab es da in Twitteratur, so einem Band von zwei amerikanischen Studenten. Naja, das sind eigentlich nur Mini-Lexikon-Einträge, ne? So what? Dann kann man auch längere Gedichte einfach per Bild twittern. Laura, dieses Feuerwerk, tut das heute. Twitter zwei volle Spiralblockseiten. Naja, das ist irgendwie eigentlich eher Multimedia-Kunst, aber gemogelt, ne, bei der Begrenzung. Mhm. Also einfach nur so Verse: hey Leute, ihr bietet nichts Neues.
Oh, du bist ein bisschen desillusioniert, Pascal. Ja. Ja. Was wäre denn dann so das echte Real Thing?
Ich behaupte, das, was mit dem Neuen dieses Mediums spielt, zum Beispiel mit der Medienumgebung. User Lenificate, der dichtet heute: Rosen sind rot, Veilchen sind blau, Pokémon.
Das klingt erhaben auf eine Art.
Mhm. Ja, überhaupt kannst du ja auch damit spielen, dass alles auffindbar ist über den Hashtag überhaupt, ne? Und dann noch diese spontane Sprache nutzen. Flotte Lotte zum Beispiel, sagte ich schon, wie erschüttert ich bin. Ich bin sehr erschüttert. Hashtag Schmerz, Hashtag Angst, Hashtag Leid, Hashtag Sexdep. Also damit kam sie auch in diesen Sammelband Twitteratur damals und Goethe hätte natürlich einfach nicht so schreiben können, ne? Kannte der alles nicht. Und dieses Heine-Zitat vorhin, das tauchte heute auch wieder mit Hashtag auf, wurde rausgehauen. Das war dann natürlich hohe intertextuelle Kunst, oder? Das hieß aber auch, offline geht das dann wieder nicht. Also einfach abdrucken oder ins E-Book tun, pff. Was soll das? Dann geht der Live-Kick dieser Performance verloren.
Ja, okay, aber trotzdem, also landen diese Autoren dann irgendwann auch mal auf Papier von der digitalen in der analogen Welt?
Ja, und das ist natürlich ein bisschen dann der faule Witz, aber das lohnt sich dann halt finanziell, diese Kunst zu machen. Anoush zum Beispiel hat es bis zu einem Buchvertrag bei CH Beck geschafft oder Nine Quarterly, das ist so ein Typ, der liefert tiefsinniges oder so sprachblöde Laien. Der ist in den USA und auch bei uns hier bei S. Fischer erschienen.
Okay, also ein Gewaltmarsch in Twitteraturtheorie. Wo kann man das nachlesen, um selbst so in die Avantgarde aufzusteigen?
Ja, in diesem Band Twitteratur oder die Theorie gibt es von Jan Drees und Sandra Annika Meyer. Könnt ihr alles googeln da draußen. Christiane Frohmann übrigens verlegt Theorie, Texte und Tweetsammlungen als E-Book, wie es sich dann gehört. Also gehashtagt, knackig, spontansprachlich, nur so etwas in der Art ist Twitteratur.
Ihr Männer im Tenniszirkus, kurze Frage mal, warum müssen sich Frauen im Jahr 2016 von euch eigentlich immer noch so unterirdische Sprüche reindrücken lassen? So wie den von Raymond Moore, der ist Turnierdirektor des Indian Wells Tennisturniers in Kalifornien und hat gestern beim Finale gesagt, macho-mäßig folgenden Satz rausgehauen, wenn ich eine Spielerin wäre, würde ich jeden Abend auf die Knie gehen und Gott dafür danken, dass Roger Federer und Rafael Nadal geboren wurden, denn die haben diesen Sport getragen. So. Auf die Knie, liebe Frauen, und dankbar sein. Interessante Vorstellung, die der Herr Moore da hat. Und auch das, was er den Männern zuschreibt, nämlich eben ohne die finanzielle Errungenschaft durch den Männersport-Tennis würde es den Frauen da jetzt gar nicht so gut gehen. Und der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, der hat sich, nicht genau so geäußert, aber eben ähnliche Gedanken, der Radiowissen-Reporter Benedikt Wischer. Was hat der Djokovic denn da genau gesagt?
Also Djokovic hat auf jeden Fall nicht so starke Worte benutzt wie Turnierdirektor Moore. Djokovic sagte, dass weibliche Tennisprofis Respekt und Bewunderung für ihre Leistungen verdienen, aber er sagte eben auch, dass die Männer größere Preisgelder verdienen würden, weil sie ein größeres Publikum anziehen. Da gibt es immer wieder so Stimmen, die sowas in die Richtung sagen. Nicht nur, weil die Männer angeblich ein größeres Publikum anziehen als die Frauen, sondern auch, weil die Matchdauer bei Grand-Slam-Turnieren bei den Männern einen Gewinnsatz länger ist als bei den Frauen. So argumentiert auch Philipp Born, Sportwissenschaftler an der Sporthochschule Köln in Bezug auf Grand-Slam-Turniere.
Meine ganz persönliche Meinung ist, dass bei den Grand-Slams das durchaus gerechtfertigt wäre oder in der Vergangenheit war, dass es unterschiedliche Preisgelder gibt. Es ist ja immer eine Frage, was wird da geboten bzw. was wird gefordert von den Sportlern. Ganz unabhängig von Unterschieden Männlein, Weiblein. Es könnten ja auch zwei verschiedene Turniere Herren sein und die einen spielen nur zwei Gewinnsätze, die anderen drei. Wäre es, glaube ich, auch gerechtfertigt zu sagen, die drei Gewinnsätze spielen, bekommen mehr. Da würde ich also über diesen ganzen Gleichberechtigungsaspekt Männlein-Weiblein mal ganz rausnehmen. Und deswegen würde ich es als gerechtfertigt ansehen, wenn unterschiedliche Preisgelder gezahlt würden.
Man kann also entweder über die größere Leistung oder wie Djokovic eben über das größere Publikum für ungleiche Preisgelder argumentieren.
Dann gehen wir doch nochmal auf die größeren Einnahmen ein. Also kann man das so sagen, dass die Tennisspielerinnen weniger Zuschauer ansprechen als die Tennisspieler? Gerade beim Tennis hätte ich das jetzt nicht unbedingt gedacht. Also wenn ich allein mal an die Williams-Schwestern denke.
Genau, also das kann man auch so nicht sagen. Serena Williams hat nach dem Turnier hierzu gesagt, es gibt unglaublich viele Menschen, die nur Tennis schauen, wenn sie oder ihre Schwester Venus Williams Tennis spielen. Mhm. Und dass Frauentennis ein Publikumsmagnet ist, das kann man tatsächlich auch belegen. Die Women's Tennis Association, also die Organisation für Frauentennis, kann nämlich statistisch zeigen, im letzten Jahr haben viel mehr Leute Frauentennis geguckt. 2015 haben 396 Millionen Menschen auf der Welt Frauentennis geschaut. Das ist ein historischer Höchstwert. Im Vergleich dazu waren es 2014 nur 316 Millionen. Und es gibt auch immer wieder Finalspiele zwischen Tennisspielerinnen, die von mehr Menschen gesehen werden als die entsprechenden Finalspiele der Männer. Beispielsweise wurde das Finale zwischen Serena Williams und Victoria Azarenka bei den US Open 2013 öfter angesehen als das entsprechende Finale zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic.
In dem Fall dürften sich dann also eher die Herren bei den Damen bedanken, ne?
Genau, so ist es. Also ich habe heute mit Marc-Kevin Göllner gesprochen, der ist ein ehemaliger deutscher Tennisprofi und der sagt, Frauentennis wird auch in Deutschland von der Organisation für Frauentennis, also der WTA, viel besser vermarktet als Männertennis.
Der Bekanntheitsgrad ist einfach größer, weil mehr gezeigt wird. Die haben super Marketing-Prinzip, die WTA, die haben es klug an Eurosport verkauft und es wird jede Woche gezeigt. Und desto bekannter eine Sportart ist, desto mehr boomt es natürlich.
Ist also schwierig zu sagen, welche Sportart jetzt beliebter ist und mehr Zuschauer anspricht. Oft ist es so, dass Tennisprofis lieber den Herren zuschauen, weil die vielleicht technisch ein bisschen anspruchsvoller spielen und Laien schauen dann lieber Frauentennis, weil es ein bisschen angenehmer vielleicht zum Zuschauen ist. Ich denke aber, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass nicht die eine Sportart für den Erfolg der anderen verantwortlich ist, wie es in den Statements von Raymond Moore angeklungen ist. Da gibt es eher so vielleicht so ein bisschen Synergieeffekte, dass also Zuschauer, die eine Sportart schauen, die andere prinzipiell dann auch ganz gerne mögen.
Und deswegen hat Raymond Moore, der Turnierdirektor des Masters-Turniers in Indian Wells, seine Aussage auch wieder zurückgenommen. Benedikt Wischer hat sich für D-Radio Wissen mal mit diesem Thema beschäftigt. So, und was ist sonst noch passiert an diesem Montag? Na, das hier zum Beispiel.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Heute und morgen bekommen wir Besuch, und zwar von zwei Kometen. Sie fliegen relativ nah an der Erde vorbei. Der erste, heute Mittag um 13.14 Uhr, heißt 252P Linear. Morgen Nachmittag kommt dann P2016BA14 vorbei. Er wurde erst im Januar entdeckt und nähert sich uns auf 3,5 Millionen Kilometer, so nah wie nur zwei andere Kometen zuvor. Laut der NASA besteht keine Gefahr, dass es einen Zusammenstoß geben könnte. Möglicherweise sind die beiden Kometen sozusagen Zwillinge. Sie könnten Teile eines anderen, früher größeren Kometen sein. Mit bloßem Auge sind die beiden Himmelskörper leider nicht zu sehen. Nur mit Hochleistungsteleskopen. Wer denkt, die Pille nur für die Frau müsste doch langsam überholt sein, bekommt jetzt Rückendeckung aus der Wissenschaft. Forscher der Uni Berkeley in Kalifornien haben herausgefunden, warum Spermien kurz vor der Eizelle nochmal einen Turbogang einlegen. Es liegt an dem Sexualhormon Progesteron, das von den Eizellen freigesetzt wird. Die Spermien reagieren darauf und ihr Schwanz beginnt schneller zu schlagen. Ohne diesen Geschwindigkeitsschub würden sie es gar nicht schaffen, in die Eizelle einzudringen. Die Erkenntnis wollen die Forscher jetzt nutzen, um ein Verhütungsmittel zu entwickeln, das auch Männer verwenden können. Das Forscherteam um Melissa Miller erklärt, der Progesteron-Turbo-Effekt könne möglicherweise durch die Einnahme einer Pille verhindert werden, die bei beiden Geschlechtern wirkt. Die Forscher glauben außerdem, Probleme mit dem Progesteron-Rezeptorsystem von Spermien könnten für die Hälfte aller Fruchtbarkeitsprobleme bei Männern verantwortlich sein. Facebook sieht für jeden anders aus, denn das soziale Netzwerk ordnet die Posts danach, wofür der einzelne Nutzer sich mutmaßlich interessiert. Der Filmverleih Universal Pictures hat sich das beim Marketing für den Film Straight Outta Compton, der letztes Jahr in die Kinos kam, zunutze gemacht. Darin geht es um den Aufstieg der Gangster-Rap-Pioniere NWA. Wie Universal bei einer Konferenz in Texas erklärte, gab es für den Film bei Facebook in den USA drei verschiedene Trailer. Einen für Afroamerikaner, einen für spanischsprachige Amerikaner und einen für die restliche, hauptsächlich weiße Bevölkerung. Das lag daran, dass Universal davon ausging, dass die weiße Bevölkerung NWA nicht kennt und die Bandmitglieder Ice Cube und Dr. Dre nur aus anderen Zusammenhängen. Deswegen wurde der Film ihnen als Karrierestart der beiden verkauft. Bei den Afroamerikanern war der Trailer dagegen komplett auf NWA ausgerichtet, weil die Marketingleute sicher sein konnten, dass die schwarze Bevölkerung die Band kennt. Der Trailer für die Spanischsprachigen war dagegen sehr kurz und enthielt Zitate in Spanisch. Universal zufolge war dieses spezifische Marketing ein voller Erfolg. Allein an den Kinokassen in den USA hat Straight Outta Compton über 160 Millionen Dollar eingespielt.
D-Radio Wissen.
Ja, das war ein ganz schön enges Höschen am vergangenen Freitag. Ein Flugzeug der Lufthansa ist kurz vorm Anflug, Landeanflug auf Los Angeles, fast mit einer Drohne zusammengestoßen. Der Pilot hat das Ding wohl irgendwie aus dem Cockpit heraus gesehen. Entfernung ungefähr 60 Meter, also ziemlich nah dran. Passiert ist wie gesagt nichts. Der Airbus konnte sicher landen. Nur es war eben nicht der erste Vorfall dieser Art. Luftfahrtexperte Andreas Späth glaubt, dass Drohnen aktuell die größte Gefahr sind für Flugzeuge. Und warum er das glaubt, das hat er uns erklärt. Ich wollte von ihm wissen, warum ist das aus seiner Sicht so gefährlich mit den Drohnen und den Flugzeugen?
Drohnen haben sich rasend schnell ausgebreitet, sowohl als Spielzeug als auch als professionelle Kameraplattform zum Beispiel, sowohl in den USA, Nordamerika, aber auch in Europa. Und die Behörden kommen einfach nicht nach, sozusagen die Bestimmungen und Gesetze und Sicherheitsmaßnahmen dem Boom dieser Drohnen anzupassen, die also so schnell steigen in ihrer Zahl, dass da bisher die Gesetzgeber nicht hinterherkommen.
Jetzt gibt es aber auch genau die gegenteilige Meinung von Ihrer, nämlich wenn so eine Drohne sich einem Flugzeug nähert oder mit ihm zusammenstößt, dann ist das für ein größeres Passagierflugzeug kein Problem. Sie sehen es anders.
Also das Problem ist generell, dass man bis heute noch keine Tests gemacht hat, nur man Drohnen hat mit Flugzeugen testweise zusammenprallen lassen. Diese Tests stehen noch aus, die werden dann jetzt auch unternommen, das ist schon von einigen Behörden angekündigt worden, dass das gemacht werden soll. Die Tatsache, dass die hohe Aufprallgeschwindigkeit, die normalerweise solche zwei Flugkörper, nämlich ein Flugzeug und eine Drohne, die sich ja beide mit eigener Geschwindigkeit bewegen, haben würden, dass sie auf jeden Fall potenziell eine Gefahr bedeuten. Auf jeden Fall dann, wenn das Flugzeug an einer ungünstigen Stelle getroffen wird, etwa in der Cockpitscheibe oder auch im Triebwerk. Zumal das ja auch meistens in kritischen Phasen des Fluges, nämlich kurz über dem Boden, kurz nach dem Abheben beim Start oder kurz vorm Landen stattfindet, was sozusagen die gefährlichsten Flugphasen ohnehin sind.
Das heißt, für Sie ist das nur eine Frage der Zeit, bis es mal knallt?
Ganz genau, das Gefühl habe ich, das haben auch wirklich viele in der Luftfahrtbranche, auch viele Piloten sagen mir das. Und wie gesagt, im Moment häufen sich die Fälle, es gibt fast jede Woche solche Berichte. Und es geht hier um Bruchteile von Sekunden, denn die Piloten können die Drohnen überhaupt nicht erkennen vorher. Und in dem Moment, wo sie sie erkennen, ist auch schon eigentlich zu spät. Zum Glück ist es bisher immer gut gegangen, aber die Häufung dieser Vorfälle spricht dafür, dass also eine Kollision irgendwann unvermeidlich sein wird.
Aber wie kommen diese Drohnen denn überhaupt so nah dran, überhaupt an die Flughäfen? Also es gibt doch so eine Bannmeile, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube 8 Kilometer. In dem Umkreis dürfte eigentlich keine Drohne sich diesem Flughafen nähern. Heißt das unterm Strich, man kann es gar nicht kontrollieren? Oder?
Das ist eine sehr wichtige Frage in der Tat. In Deutschland gibt es derartige Bestimmungen, gibt es auch in anderen Ländern bereits, dass eben wirklich in einem ziemlich genau definierten Umkreis um die Flughäfen, die sind je nach Land auch verschieden, definitiv überhaupt nicht stattfinden darf. Aber Tatsache ist, es findet eben trotzdem statt in Flughafennähe, was oft damit zusammenhängt, dass die Drohnenbesitzer, gerade wenn es sich um Spielzeugdrohnen handelt, gar nicht in der Lage sind, ihre Drohnen so gut und genau zu kontrollieren. Man kann es aber verhindern, auch schon durch bauliche Maßnahmen, denn es diskutiert wird im Moment, Drohnen sozusagen ihr Gehirn so schon zu impfen, weil die ja sozusagen oft auch nach GPS, also nach ihren lokalen Positionsdaten geflogen werden. Das nennt man Geofencing, dieses Verfahren, wo man in das GPS-Gehirn der Drohne bereits einbauen kann, dass sozusagen alle Flughafenstandorte auf der Welt in diesem GPS-System sozusagen die Koordinaten gespeichert werden und die Drohne da einfach nicht fliegen kann. Dass sozusagen man technisch verhindert, dass eine Drohne in dieser verbotenen Zone überhaupt bewegt werden kann.
Was wäre denn sonst noch eine Möglichkeit, um das besser kontrollieren zu können? Also müsste man einen Führerschein einführen für Drohnenbesitzer?
Also es wird definitiv diskutiert, dass zumindest professionelle Drohnen nur mit einer Ausbildung, einem Zertifikat geflogen werden dürfen. Es sollen auch alle Drohnen, was bisher nicht passiert ist, registriert werden. Es muss ja auch jedes Flugzeug ein Kennzeichen haben, wie jedes Auto im Übrigen ja auch, wo sozusagen ganz eindeutig daraus hervorgeht, wer ist hier unterwegs, wo gehört dieses Flugzeug oder in diesem Fall dann die Drohne hin. Das soll auch für Drohnen eingeführt werden, wird aber natürlich nicht eingeführt werden können für kleine Spielzeugdrohnen. Und in denen sehe ich auch in einer gewissen Weise die größte Gefahr, weil da einfach Wildwuchs herrscht, weil das Leute bedienen, die überhaupt keine Ahnung haben von den Feinheiten einer Bedienung solcher Drohnen und deswegen die Gefahr noch viel größer ist, dass zumindest unwillkürlich und ungewollt zum Teil diese Drohnen sich eben da in falsche Gebiete bewegen. Auch die Zahlen sind wirklich unglaublich. In den USA gab es im Falle 2014, im ganzen USA wurden registriert 238 solche Zwischenfälle. Im letzten Jahr waren es bis August bereits 650 und das ist in Europa ähnlich.
Der Luftfahrtexperte Andreas Späth glaubt, dass Drohnen im Moment die größte Gefahr sind für Flugzeuge, weil unter anderem darin sieht er die Gründe, es zu viele Drohnen gibt, die von Menschen bedient werden, die das vielleicht nicht wirklich beherrschen. 19:44 Uhr, hier ist die Redaktionskonferenz. 19:44 Uhr, exakt die richtige Zeit, um über Pizza zu sprechen. Und das tue ich jetzt mit Pascal Fischer. Offenbar wird gerade ein neues Zeitalter eingeläutet, in dem nämlich die Maschinen endgültig übernehmen werden. Bald wird die Pizza von Robotern gebracht. Pascal, wo und warum und wie und überhaupt?
Die Idee hatte die weltweite Kette Domino's Pizza schon 2015. Und die entwickelten schließlich ein graues Gefährt mit 4 Rollen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Beistelltisch oder Rasenmäher.
Ganz schön eigentlich. Dann,
boah. Ne? Ja, drin ist ein Ofen, der hält die Pizza warm. Und per GPS und Google Maps findet der Roboter dann wirklich deine Adresse. Mit einem Code öffnest du oben eine Klappe und dann holst du dir dein Essen raus. Und jetzt laufen Tests in Neuseeland. Also das Ding hat Militärtechnik-Intus, wie so viele zivile Lebensverbesserungen. Wäre also gerne die rollende Teflonpfanne, die uns das Essen auch noch serviert auf dem Tisch. Und was wir da gerade gehört haben, war so ein bisschen dieser überzogene YouTube-Werbeclip, wirklich so mit Musikuntermalung und drastisch Effekte. Ja, so wir schauen durch die Augen des Roboters mit Terminator-Ästhetik. Naja, bis jetzt war der aber nur auf abgesperrten Straßen unterwegs. Höchstens 10 Pizzen bringt er 20 Kilometer weit, mit lahmen 18 Stundenkilometern. Und erst in einem halben Jahr geht's vielleicht so richtig los. Und ersetzen wird er den richtigen Boten wohl nicht, denn beim Hochparterre ist Schluss, da kommt er nicht hoch.
Okay, würdest du es mal ausprobieren wollen, so mit dem Pizzaboten?
Ach ja, schon, aber ich hoffe, dass ich da nicht an Hunger sterbe, wenn da irgendwie, keine Ahnung.
Du meinst, 10 Pizzen reichen dir nicht? Oder was?
Nee, wenn er das irgendwie nicht schafft, wenn er doch an einem Hindernis stecken bleibt oder im Gulli oder so.
Oder zusammenbricht. Aufgrund der Pizzalast. Das könnte ja auch sein.
Ja. Ja?
Okay, wir überlegen noch ein bisschen drauf rum. Danke, Pascal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist immer ein Riesen-Bohai, wenn neue Apple-Produkte vorgestellt werden. Das hat fast schon so was Gottesdienstartiges. Die Pilger, darunter natürlich auch viele Journalisten, versammeln sich in der Apple-Kathedrale. Das sind in der Regel sind das so große Säle oder ein großer Saal, um dann eben den neuesten iPhones, iPads, iMacs oder was auch immer zu huldigen. In diesem Jahr war es ein bisschen anders. Heute um 18 Uhr unserer Zeit hat Apple im deutlich kleineren Kreis die neuesten Produkte vorgestellt. Nicht mehr in einem großen Saal, sondern im Hauptquartier in Cupertino. Und für uns war oder ist vielmehr Markus Schuler dabei. Markus, du bist da, ne?
Ja.
Okay, alles klar, das ist prima. Markus, grüß dich. Also, das können wir ja jetzt auch schon hier bei uns in Deutschland lesen. Unter anderem ein neues iPhone vorgestellt worden, das iPhone SE. Was zeichnet dieses neue kleinere iPhone aus? Was kann das nicht? Was hat es für Vorteile? Für Nachteile vielleicht auch?
Also was das Besondere ist, und das ist heute sehr deutlich geworden, Apple will von den Preisen her etwas nach unten gehen, ein günstigeres Telefon anbieten, es will sich diversifizieren, es will sich breiter aufstellen. Und dieses neue Gerät hat eigentlich die Technik des aktuellen iPhones drin. Die 12-Megapixel-Kamera zum Beispiel ist drin. Also all das, was man im aktuellen iPhone findet, nur es ist etwas günstiger. Die Preise sind soeben bekannt gegeben worden. In Deutschland wird dieses Gerät für 489 € zu bekommen sein. Und eben der größte Unterschied ist das deutlich kleinere Display. Viele Leute hatten sich ja beschwert und gesagt, naja, so ein riesiges iPhone wie das aktuelle iPhone 6S oder das iPhone 6S Plus, das ist mir zu groß für meine Tasche, und hatten gefordert, dass Apple doch wieder kleinere Geräte baut. Dem ist Apple jetzt nachgekommen und bringt eben dieses neue Gerät auf den Markt. Und man wird sehen, ob Apple damit Erfolg hat, denn der Trend im Android-Lager ist ja genau gegenläufig. Dort sind die Geräte alle zurzeit sehr, sehr groß, sehr breitformatig, sehr groß. Und jetzt mal schauen, ob Apple damit ins Schwarze trifft.
Das iPhone war die eine neue Sache. Dann ist auch noch ein neues, kleineres iPad vorgestellt worden. Geht der Trend jetzt wieder dahin bei Apple, also kleinere Produkte anbieten?
offenbar geht der Trend genau in diese Richtung. Apple hat ja so einen kleinen Nachteil gegenüber dem Konkurrenten Microsoft, das mit seinen Surface-Tablets sehr gut aufgestellt ist. Der Vorteil der Microsoft-Geräte, sie können sozusagen produktiv benutzt werden. Da ist eine richtige Textverarbeitung drauf, die man auch vom Desktop-PC her kennt, mit Tastatur. Und das ist der Nachteil bei den iPads bislang und auch nach wie vor, dass die Geräte zum Produktiveinsatz, wenn man mal einen längeren Text schreiben will, nicht so gut geeignet sind. Deshalb hat Apple nicht nur dieses neue iPad vorgestellt, sondern es gibt dazu auch noch eine spezielle Tastatur und einen Stift.
Am Dienstag gibt es eine Gerichtsanhörung, an der Apple auch teilnimmt. Es geht um den Streit mit dem FBI um die iPhone-Verschlüsselung. Haben wir ja schon einiges zu gehört und auch berichtet. Hat Apple-Chef Tim Cook dazu eigentlich irgendwas gesagt?
Ich habe mit meiner Kollegin gewettet, dass er dazu nichts sagen wird. Schon allein, weil morgen eine offizielle Gerichtsanhörung ist und jedes Wort, das er vielleicht bei so einer Veranstaltung falsch sagt, könnte dann auch nachteilig für Apple sein. Ich lag da leider falsch oder zum Glück falsch. Tim Cook hat sich öffentlich geäußert und er nochmal ganz deutlich die Position seines Unternehmens bekräftigt. Er hat gesagt, wir stellen uns vor unsere Kunden. Privatsphäre ist ein solch hohes Gut für uns, dass wir auch nach wie vor sie zu schützen gedenken. Und wir werden vor dem FBI, vor den Forderungen aus Washington, der amerikanischen Politik, werden wir nicht einknicken.
Lieber Markus, vielen Dank erstmal an dich für deine Eindrücke und ja, viel Vergnügen noch heute Abend, was auch immer du da noch so vorhast, ne? Alles klar. Der Radio Wissen ist hier mit der Redaktionskonferenz. Also, es gibt neue Apple-Produkte, unter anderem ein neues iPhone und auch ein kleineres iPad, beides kleiner. Und dahin geht wohl jetzt auch der Trend, wie Markus Schuler uns gerade erklärt hat, also kleinere Produkte, die Apple jetzt anbietet. Das war's mit der Redaktionskonferenz am Montagabend, aber wir können uns natürlich gerne wiederhören. Ich hätte Bock und zwar morgen Abend wieder mit der Redaktionskonferenz 18:15, die gewohnte Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz, Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.